Leute, das Monster heute hat mal richtig was zu sagen. Nicht so ein Marketing-Typ, ja, sondern so ein richtiger Entscheider, ein CEO. Noch ist er in der Tiefgarage. Jetzt kommt er gleich hoch. Wir sind schon aufgeregt, wenn der CEO Klartext redet. Wir zittern und sind gespannt.
Erschreckend gut. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Der Mann ist eine Rampensau, besser ein Rampeneinhorn. Waldemar Zeiler hat erst Format und Style in die Kondomszene gebracht und erzählt jetzt Konzernen, wie sie besser werden und die Welt besser machen. Unfuck the Economy nennt das der Co-Gründer von Einhorn, der veganen Kondommarke, die sich jetzt auf Menstruationsprodukte stürzt und sogar den Bundestag auf Trab hält. Was noch alles kommt, erzählt uns Waldemar als neues Monster of Content Marketing.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo, grüß dich, Dirk.
Für alle Unwissende da draußen, die diesen Mann noch nicht kennen, Waldemar Zeiler ist einer von zwei Gründern des Kreuzberger veganen Kondomherstellers Einhorn. Kondom inzwischen sogar zu kurz gegriffen, kommen wir gleich noch zu. Mit anderen spektakulären Aktionen haben er und sein Kompagnon und Kumpel Philipp in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Häufig als Einhörner kostümiert beispielsweise und dafür gesorgt, dass ausgerechnet der Hersteller eines doch, kann man sagen, tradierten Produktes, würde ich es mal nennen, wie Kondome, Überzieher, Gummis, you name it, zu den bekanntesten Startups der Republik gehört mittlerweile. Ein paar Jahre alt seid ihr noch, kann man auch fragen, wie lange ist man noch Startup? Ich cluster euch einmal mal so, ja. Zu einer dieser spektakulären Aktionen kommen wir gleich zum Start, nämlich euer aktuellstes Ding. Wir haben uns kürzlich in München getroffen. Auf Reisen zufällig. Und da warst du noch unsicher, ob euer neuester Coup es wirklich in den Bundestag schafft. Neuester Coup heißt eine Petition gegen die volle Mehrwertsteuer bei Periodenartikeln. 19% derzeit. Periodenartikeln, sprich Tampons, Binden etc. Jetzt habt ihr es geschafft, ganz aktuell. 50.000 Unterschriften gekriegt, in den Bundestag gekommen. Was war denn da noch der Kick am Ende, der es doch noch ins Ziel gebracht hat, erstmal ins Zwischenziel?
Also als wir uns getroffen haben, da waren es tatsächlich, ich glaube, 30.000 und 50.000 brauchst du und wir haben echt gehadert, weil wir hatten, glaube ich, noch zwei, drei Tage und es sind tatsächlich 82.000 geworden. Also es ist nochmal richtig abgegangen.
Lena Meyer-Landrut oder wer hat da?
Also tatsächlich, glaube ich, war die Auslösung, die es am meisten gepusht hat, war das, glaube ich, um nichts falsch zu sagen, da waren ganz viele beteiligt, aber war Charlotte Roach. Die war Riesenfan und...
Die hat eine gewisse Kompetenz bei dem...
Ja, und die ist super befreundet mit Lena Meyer-Landrut und dann ging das da los. Und dann haben sich ein paar Frauen, ein paar Influencer tatsächlich gesagt, das machen wir jetzt, da helfen wir jetzt und das muss funktionieren, das müssen wir in den Bundestag bringen. Und auf einmal ging es ab und keine Ahnung.
Das habt ihr aber gar nichts in die Hand nehmen müssen für die beiden. Also die haben es gemacht, weil sie eine geile Aktion fanden. Musstet ihr nicht groß aktiv werden noch, die zwei?
Ach so, ja, ich verstehe die Frage nicht. Ich komme ja gar nicht aus dem Agenturumfeld. Also wir haben noch nie irgendwas also in die
Geld
Hand genommen.
Geld in die Hand nehmen müssen lange Telefonate, nein. Telefonhörer in die Hand.
Nehmen. Nein, Telefonhörer ja und wir mussten ein bisschen schreiben. Aber nee, also wir nehmen nie Geld in die Hand. Und das ist, glaube ich, sonst... Ich glaube, das ist Teil der Geschichte, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber wir nehmen nie Geld in die Hand. Wir haben noch nie Marketing-Ausgaben gehabt, außer ein paar Facebook-Dollars. Und kein Geld in die Hand, einfach nur ein gutes Thema. Also wir haben ja nicht, die Petition unterschriebst du ja tatsächlich auf der Seite im Bundestag, das war jetzt, das hast du nicht bei uns unterschrieben. Also uns war das Thema, natürlich kamen wir dort, wir haben es zusammen mit Neon gemacht und wir wurden natürlich genannt, aber es ging tatsächlich um die Petition und die haben immer den Link zur Petition geshared. Und das ist Hammer, also wir gehen viel mehr über Themen als über jetzt klassische Kampagnen.
Du hast Neon schon genannt. Inzwischen ja nur noch online irgendwie da. Überhaupt, viele werden sich gefragt haben, Neon, wo kommen die denn auf einmal her? Ja, bei der Aktion war für Neon fehlt auch gutes Marketing, ja. Ihr habt ja insgesamt mit Gruner und Jahr, glaube ich, kooperiert, über diverse Kanäle.
Nee, eigentlich nur mit Neon, aber das ist ein Mutterschiff, das hat dann alle anderen eingespannt.
Ja, stellt sich für mich die Frage, ist dass Old Media ja doch noch irgendeinen Power hat. Ist damals ja auch ein bisschen belegt. Jetzt lassen wir mal Roach und Meyer-Landrut war sicherlich auch ein Effekt, aber die Initialzündung kam ja auch von Neon und Gunnar Jahr quasi. Ja, kann man. Du das auch so sehen? Kooperiert auch häufig, auch mit Verlagen? Ist überhaupt ein Thema für euch?
Nee, also es hat sich ergeben. Das hat sich einfach über persönlichen Kontakt ergeben. Ich kannte die Anne Beke, Chefredakteurin, und wir haben uns zusammengesetzt und die waren auch mal da mit ihrem Team. Wir haben gequatscht, was generell machen können, Thema New Work und so weiter. Und irgendwann hat sich dann diese Kooperation ergeben, weil das Thema gepasst hat. Aber also trotz der Verlagspower und trotz unserer Power waren wir relativ überrascht, dass wir nur 30.000 zusammenbekommen haben, jetzt ohne die Influencer-Power. Und deswegen ist es schwierig. Also es kann natürlich damit zu tun haben, dass diese bescheuerte Petition auch so schwer zu unterschreiben ist. Also es war jetzt nicht, zum Beispiel change.org ist viel einfacher, ja, weil du einfach mit Facebook dich einloggen kannst. Also die machen es einem auch nicht einfach,
sich einzuloggen. Wie liest denn da jetzt? Also wieder als beim Bundestag. Ich habe mich da nicht beteiligt, muss ich gestehen.
Das konntest du aber machen, das war nicht nur für Frauen.
Ich wusste ja immer, dass ihr schafft, deshalb.
Ach so. Ja. Ach so, als wir gesprochen haben, hätte ich deine Stimme gebraucht.
Dann habe ich Lena gesehen, dann waren wir alles klar.
Wir kriegen eine Einladung zum Petitionsausschuss und dort sprechen wir vor und dann geht es eben weiter. Dann muss der Petitionsausschuss eben entscheiden, wie die dort weiterverfahren. Aber man muss jetzt wirklich den Druck halten. Also wir werden auch zum Petitionsausschuss weiterhin dort antanzen, wahrscheinlich auch mit Presse, mit Promis, wir. Also muss den Druck aufrechterhalten, sonst wird so ein Gesetz relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt.
Ja, ich wollte gerade fragen, wir kennen ja so Lobbyismus im politischen Bereich eher so aus parlamentarischen Abenden, Hinterzimmer, ja, ältere Herren. Und inzwischen zum Glück auch immer mehr Damen sitzen am Kamin zusammen. So stellt man sich es klassischerweise vor. Das ist ja eine ganz offene politische Einflussnahme, diese Petition. Müsst ihr jetzt aber doch mehr auf Oldschool-Lobbyismus setzen im weiteren Vorgehen? Ihr habt ja sicherlich Strategie, wie ihr da vorgehen wollt.
Also ich glaube, Oldschool-Lobbyismus funktioniert für die Alten und auch eher schlecht als recht. Und ich glaube, wir haben tatsächlich für uns den Weg entdeckt, viel mehr über die Straße zu gehen. Und ich glaube, ich war auf so vielen Demonstrationen wie noch nie in meinem Leben. Eigentlich war ich letzten anderthalb Jahren war ich, glaube ich, auf 8 Demos. Ich war davor nie auf Demos. Und wir gehen als Firma konsequent immer auf Demos, Fridays for Future, demonstrieren für bestimmte Artikel. Und ich glaube, das ist der neue Gang der Zeit. Also anders funktioniert es nicht. Du kannst jetzt, ich meine, Lobby wurde ja schon immer gemacht und Firmen haben sich schon immer politisch engagiert, nur nicht so offen. Du hast dann immer irgendwelche Gelder an irgendwelche Parteien überwiesen. Und heutzutage funktioniert das eben anders. Und wir versuchen, Fridays for Futures zu unterstützen. Wir versuchen eben, Druck über die Straße auszuüben. Und für mich persönlich wäre jetzt auch ziviler Ungehorsam kein Problem.
Ihr seid also hochpolitisch, kann man damit sagen, ne? Also das hört sich ja schon ein bisschen aktivistisch an, ja? Heute wird von Unternehmen ja häufig gefordert, Haltung zeigen, ja, in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und schwieriger gesellschaftlicher Konstellation. Nun seid ihr ja vom Geschäftsmodell her, zeigt ihr ja schon eine Haltung, die natürlich, wo man sagen muss, kann eigentlich niemand verwundern, dass ihr Fridays for Future da noch irgendwie nahesteht. Ist das bei euch aber mehr geworden in den letzten, sag ich mal, Monaten? Also intensiver geworden,
ja,
politische oder gesellschaftspolitische Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir keine Kondomfirma sind. Wir sind keine Menstruationsfirma, sondern wir haben eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren, warum arbeitet ihr eigentlich bei uns, also unter unseren Einhörnern? Und keiner hat gesagt, wir arbeiten bei euch, weil ihr Kondome macht. Und unsere Mission ist ja Unfuck the Economy. Und wir wollen tatsächlich eine neue Wirtschaft aufzeigen. Wir wollen zeigen, dass Wirtschaft anders funktionieren kann. Das Produkt ist letzten Endes egal. Ich glaube, deswegen fällt es auch der Konkurrenz oder generell der Wirtschaft so schwer, uns zu verstehen. Aber das macht uns auch so spannend. Deswegen rennen uns auch alle Konzerne die Bude ein.
Das heißt, die Kultur und Philosophie in Organisation ist wichtig. Ja, Organisation, auch Anarchie ist ja eine Art, ich nenne es mal Organisation, ja. Das ist wichtig und nicht das Produkt. Aber trotzdem musst du natürlich, wenn ich als externer frage im Business, was macht ihr denn so? Dann würdest du ja schon sagen, die Produkte aufziehen. Und wenn ich euch da bündeln will, als was würdest du euer Unternehmen bezeichnen? So ganz plakativ?
Also wir machen Produkte für untenrum, aber es spielt auch gar keine Rolle. Also wir machen ja auch zum Beispiel Consulting-Leistungen, eben aus Spaß. Und ich würde sagen, die Kondome sind ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und mit dieser Freizeit, die wir dadurch gewinnen, können wir tatsächlich an unserem großen Ziel arbeiten. Und das ist eben der Friedensnobelpreis für die erste For-Profit-Company.
Das ist stark. Da kann man eigentlich sagen, dass ihr ein Mischkonzern seid auch irgendwo.
Ja, wobei es Konzerne in der klassischen Art und Weise, wie ich sie kenne, nicht mehr geben wird. Es wird dezentrale Konzerne geben, da kommt von Einhorn auch demnächst, Anfang nächsten Jahres was Größeres, ein größerer Aufschlag, aber Konzerne...
Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja. Genau, also wir haben uns überlegt, über die Jahre, wir werden jetzt knapp 5 Jahre alt im Februar, haben wir uns überlegt, wie können wir tatsächlich die Economy anfacken und haben ganz viele Erfahrungen gemacht, ganz viele Experimente gemacht, in produkttechnisch, organisationstechnisch, New Work und so weiter, bla bla, und haben uns überlegt, sollen wir jetzt weitere Produkte ausbauen, also müssen wir wirklich jetzt einen großen Marktanteil in allen möglichen Produkten, Kühlschränke, Toaster, alle Produkte des täglichen Bedarfs, müssen wir da reingehen, bauen so einen Riesenkonzern. Ist das die Zukunft? Nein, ist es nicht. Ich glaube nicht, dass Großkonzerne überleben werden. Es wird viel dezentraler sein, viel mehr Ökosysteme, die zusammenarbeiten. Und deswegen überlegen wir gerade an so einer Art Franchise-System, dass wir im Grunde die Art Unternehmensmodell, die wir haben, franchisen. Wir müssen also Produkte nicht selber machen, aber wir haben so einen McDonald's-Katalog, der wirklich sicherstellt, dass eben Nachhaltigkeit so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Das Design, wir haben sehr, sehr hoch Anspruch an Design, funktioniert. Ja. Und dass die Company von vornherein so gegründet wird, dass sie kein kapitalistischer Abfuck wird. Und das schreiben wir dann vor. Und dann können sich ganz viele Gründer bei uns bewerben. Vor allem gerade in den Konzernen hocken sehr viele Menschen, die sehr frustriert sind und neue Produkte machen wollen. Und auch für die haben wir dann ein Angebot. Dann gibt es eine Einhorn Academy, wo wir wirklich ein halbes Jahr durchschleusen. Die Leute, was wir jetzt auch schon tun mit Managern, aber das machen wir dann mehr für die Gründer. Und die schleusen wir dann durch. Und dann gibt es ganz viele Einhorn-Franchise-Unternehmen.
Anfang des Jahres, sagst du?
Anfang, Mitte nächsten Jahres. Also mein Team bringt mich jetzt dafür bestimmt um, dass ich das rausposaune.
Ja,
ich
muss mit denen nochmal besprechen. Das kann auch mal mit einer scharfen News aufwarten.
Das dachte ich mir auch. Und vielleicht hören ja auch ganz viele frustrierte Konzernmitarbeiter bei euch zu. Und,
wir haben ja ganz viele Kunden auch. Ja. Da haben wir ja ganz viele Mitarbeiter.
Vielleicht kann ich einen Aufruf, natürlich nicht frustriert, solchen Aufruf starten. Die freuen sich ja eh schon, wenn sich alle von denen wegbewerben.
Gerne.
Also, liebe frustrierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Großkonzernen, wenn ihr Lust habt, tatsächlich in einem Startup mitzuwirken, das die Welt nicht abfuckt und ihr richtig Spaß habt und ganze New Work tatsächlich gelebt wird, dann hat Einhorn Products für euch etwas ab Mitte nächsten Jahres. Ihr könnt schon mal eine E-Mail droppen und wir nehmen euch auf die Warteliste auf. Vielen Dank.
Sag die E-Mail-Adresse bitte.
Auch so die E-Mail-Adresse. contact@einhorn.my. Contact mit C, englischem C, contact@einhorn.my.
Alles klar. So viel zu dem kleinen Exkurs in die Zukunft. Kommen wir nochmal gehen wir nochmal wieder down to earth Mediengeschäft. Für mich persönlich sehr lustig und spektakulär war seinerzeit der Titel auf Business Punk. Für alle die, da draußen, die es nicht gesehen haben. Waldemar ritt auf seinem Kompagnon Philipp in archaischer Kleidung, in Anführungsstrichen. Ja, Felle waren es, glaube ich. Solche Auftritte. Wie wichtig ist es für euch und für die Definition eures Images, das ihr draußen habt, dass ihr noch ein bisschen verrückt, ein bisschen wilder ist, ein bisschen archaischer, ein bisschen anarchistischer ist? Sind solche Earned Media Coups, nenne ich mal, auch Teil wichtig für eure Performance insgesamt? Oder ist das was man eher so nett mal mitnimmt, aber nicht wirklich entscheidend für euren Auftritt?
Ich muss deine Sprache voll verstehen. Ich merke, dass ich nicht aus der Agentur bin. Earned Coups? Was sind
Earned Media ist so, wenn ich in externen Medien erscheine.
Ach so.
Ne, nicht auf meinen eigenen Kanälen, was viral geht, sondern wenn ich so klassische alte Medienpräsenz, PR, wie wir es auch klassisch betreiben. Ne?
Das ist überhaupt null geplant. Also das tatsächlich auch nicht irgendwie, das war alles schon in mir drin. Also wenn man hier anschaut, wie ich irgendwie früher drauf war, bevor mich irgendwie Schule und Co. fertig gemacht hat und aus mir einen konservativen Bürger gemacht hat, war das eh schon
Philipp
alles mit drin.
Philipp Amthor, stelle ich mir.
Wie bitte?
Ich stelle mir an Philipp Amthor.
So in etwa.
Am Bodensee, nicht?
Genau. Und bei meinem Mitgründer Philipp war es ähnlich. Und deswegen, wir müssen einfach nur reaktivieren, weil das schon in uns drin ist, was in vielen Menschen drin ist. Und wir haben einfach Spaß daran, kindisch zu sein. Und das machen wir auch. Und natürlich haben wir gemerkt, dass die einfach die Medienlandschaft und auch die Unternehmenslandschaft einfach so boring ist und alle versuchen irgendwie super konservativ zu sein, sie zugeknöpft und gut, Turnschuhe tragen sie manchmal, aber das war's dann auch schon. Und vielleicht wird auch das Du angeboten, aber alle sind mega boring. Und eigentlich ist es das Einfachste auf der Welt, in dem Leute einfach mal so sind, wie sie sind, dann würden sie schon automatisch mehr PR bekommen. Aber irgendwas passiert. Immer wenn wir zur Arbeit reinlaufen, passiert irgendwas. Irgendwie streift uns einer so einen Mantel um der Langweiligkeit und der Spießigkeit. Und das war es dann für die meisten. Und dann muss man ganz viel in PR investieren, ganz viel Media-Budget ausgeben und ganz viele Earned Kühe, hast du gesagt?
Earned Kuhs.
Ah ja.
Ja.
Okay,
finde ich gut, dass du auch dann hinterfragst, diese Phrasen, die wir hier raushauen. Ja, immer. Ja. Ne? Das ist wichtig. Aber worauf ich hinaus will, du hast es eben auch beim Petitionsausschuss und der weiteren politischen Arbeit für die Steuersenkung angegeben, Medienarbeit betreiben. Ist ja für uns immer ein großes Thema. Wie weit lohnt sich für die Kunden noch PR in Medienarbeit oder lieber eigenen Content produzieren? Siehst du schon noch als wichtig an für euch?
Was genau?
In Medien existent zu sein, Medienarbeit zu betreiben.
Ja, also das ist ja für unser einziges Marketing. Also wir haben ja, wir haben kein Marketingbudget, wir haben unsere eigenen Fernsehsender, Insta, Facebook und Co. Und wir haben die Presse und dadurch nutzen wir das und dadurch brauchen wir kein Marketingbudget. Also uns dürfte es laut klassischem BWL-Buch und das, was ich gelernt habe, auch in vorherigen Startups, dürfte es uns nicht geben. Und weil wir einfach kein Budget haben, wir haben keine Investoren, wir haben kein Budget und trotzdem sind wir so präsent wie kaum ein anderes Startup in Deutschland. Und das hat einfach,
ihr habt noch nie irgendwo Werbung auch gemacht?
Nein. Also ein paar Facebook-Dollar, um mal irgendwie so einen Post zu pushen.
Ein bisschen.
Ein bisschen sicherlich in Amazon irgendwie. Ja. Aber nee, also da machen wir nicht.
Nun könnte man ja auch noch mehr auf eigenen Kanälen machen, an Content, statt auf Medien zu setzen. Da habt ihr früher viel gemacht, dieses eine Horny-TV.
Ja.
Ganz lustig, muss ich sagen. Amüsante Sachen. Und euren Podcast, die sind aber schon ein paar Jahre alt. Es sei denn, ich habe da einiges übersehen. Warum habt ihr das eingestellt und nicht so weiterverfolgt? Eure YouTube, eine Daily Soap war das ja quasi, kann man so sagen, oder?
Genau, also wir probieren da ganz viel aus. Das ist ganz normal, dass bei uns, wenn man unsere Geschichte anschaut, 90% irgendwie liegen bleibt und ganz nett ist und ganz lustig ist, aber wir dann weitermachen. Das ist aber kein Fehler in unseren Augen, sondern es war eben Teil der Reise.
Ja.
Und bei dem eigenen Podcast, was wir so, das war einfach so ein lustiger Podcast, den die Sandra mit Philipp gemacht hat damals.
Ja.
Und die haben sich einfach in dem neuen Medium irgendwie ausprobiert und irgendwann ist Philipp fremdgegangen, ist zu Matze gegangen und hat im Hotel Matze dann weitergemacht. Und irgendwann ist die Zeit beschränkt. Aber wir werden sicherlich, also den Podcast gibt es teilweise auch noch weiter, aber jetzt nicht so, so viel, wie es damals war. Wie gesagt, Philipp ist gerade bei Matze im Podcast. Vielleicht werben wir ihn wieder ab und dann kommt er wieder zurück zu uns.
Ihr macht aber auf eurem Blog weiterhin viel Content, muss man sagen. Ich meine, ist ja ein dankbares Thema. Wenn einem zu Sex kein Content einfällt, wozu dann? Ja, geht auch viel. Wie wichtig ist so Content für euch insgesamt? Wie wichtig, dass euer Blog befüllt wird? Man könnte jetzt ja aus der Einstellung zum Beispiel der YouTube-Videos sagen, scheint keine überragende Bedeutung zu haben. Allzu viel Geld sollte man dafür nicht aufwenden oder mühen. Ne? Wie siehst du das Thema?
Also wir haben gar keinen Plan. Wir haben wirklich keinen. Wir machen alles und nichts und wir haben keinen Plan. Wir haben auch keine krassen Posting-Pläne oder irgendwas. Mhm. Wir gucken, wo können wir gut kommunizieren. Momentan ist es Insta, also auch gerade bei dem ganzen Einhorn-Period-Thema, dem Menstruationsthema. Die Community ist jetzt schon fast größer als unser ursprünglicher Insta-Kanal, weil einfach wir so eine enge Verbindung haben zu den Menstruierenden, die auf dem Kanal sind und Lust haben. Facebook ist total eingeschlafen, Blog machen wir auch nicht viel. Wir tracken aber auch nichts. Also ich war ein totales Track-Monster, weil ich von Rocket Internet kam.
Ja.
Und das haben wir alles aufgegeben. Also wir tracken nichts, sondern es geht vielmehr darum, welche Themen beschäftigen uns selbst und wo können wir authentisch drüber sprechen. Und alles andere ergibt sich. Und dann nehmen wir alles mit, was kommt. Wenn du ein nettes Thema hast, zum Beispiel New Work, das haben wir nicht gemacht, weil wir die New Work-Welle reiten wollen, sondern wir haben einfach erzählt, dass wir Experimente machen in der Firma, weil wir die Wirtschaftswelt anders aufstellen wollen, auch intern. Und dann kamen auf einmal die ganzen Medien und haben gesagt, das ist doch New Work. Wir so, ach so, das ist New Work, interesting. Und dann kommen Leute und sagen, hey, das ist doch Brand hier, Employer Branding, was ihr macht. Wir so, ach, interessant, okay. Und wir werden dauernd auf irgendwelche Kongresse eingeladen als Keynote-Speaker zu lauter Marketing-Begriffen, die ich gar nicht kenne. Und wir erzählen jedes Mal immer dieselbe Geschichte. Alles, was wir halt so machen. Und es gibt dann die ganze Zeit irgendwelche
Vermarktungen. Aber das ist okay für euch. Das ist okay für die Besucher, wenn ihr jedes Mal dieselbe Geschichte erzählt. Habt ihr wenig Doppelhörer?
Ja, also man
kriegt man nicht genug davon, von eurer Story?
Also ich glaube, man kriegt nicht genug davon. Und die Geschichte ist ja so lang, dass wir natürlich immer nur kleine Ausschnitte dafür nehmen können. Mhm. Aber sozusagen die Grundgeschichte, wenn ich jetzt mal am Stück 10 Stunden reden dürfte auf einem Kongress, das wäre dann schon dieselbe Geschichte. Aber ich erzähle natürlich einen Aspekt auf Konferenzen anders.
Du hast eben gesagt, ihr trackt nicht Zahlen, ja, auf der Website. Habt ihr also keine Übersicht darüber, wie viele Leute erst einen Blog von euch lesen und dann die Tipps aufnehmen und Kondome kaufen?
Nee.
Gar ehrlich nicht?
Nee.
Weil das wäre dort durchaus schon mal interessant, wie effizient.
Das hängt von den Ressourcen ab. Also du hast ja, ich habe ja gemerkt, wie viele Ressourcen damals auch in meiner Rocket Internet Team Europe Zeit dafür allokiert wurden, dass man für dieses Messen und für die Daten und so weiter. Und ich glaube schon, dass einige Unternehmen vielleicht, keine Ahnung, irgendwie in Zalando damit irgendwas anfangen kann. Aber das ist ein wahnsinniger Ressourcen- und Kostenfaktor und Apparat, den du aufbauen musst, das sich erstmal lohnen muss. Wir sind ja eigenfinanziert. Und deswegen haben wir für uns entschieden, es macht viel mehr Sinn, auf authentischen Content zu gehen und alle unsere Einhörner so zu enablen, dass sie auch auf Bühnen gehen, dass sie sprechen, dass sie Insta benutzen.
Das heißt, Außendarstellung auch wichtig für die Leute, die bei euch arbeiten. Verzagte, introvertierte, überaus schüchterne Menschen könnt ihr eher weniger gebrauchen.
Nee, das ist der Mix. Das ist der Mix. Also wir sind, ich glaube, wir wirken so nach außen, aber es ist total wichtig, eben diesen guten, ausgeglichenen Mix zu haben, auch von Leuten, die introvertiert sind. Und wir haben tatsächlich ein Problem damit, genug Wertschätzung für die introvertierten Leute zu geben.
Die kriegst du ja schlecht auf Bühnen dann.
Nee, aber die musst du ja gar nicht auf Bühnen haben.
Aber ich habe jetzt verstanden, dass viele Mitarbeiter,
genau, möglichst also viele. Viel mehr als, ja, in anderen Unternehmen. Okay. Es ist ja, ich meine, es ist ja oftmals so, das haben wir in Großkonzernen gelernt, da wollen ja auch Leute auf Bühnen, aber von oben gibt es einfach dann, ja, Gesetze und Regeln, die sagen, nee, du darfst nicht, nur die. Und dann dürfen die zwei langweiligen Vorstände, die dürfen irgendwas sagen und alle anderen nicht. Also theoretisch, glaube ich, gibt es genug Menschen in jedem Konzern, die nach außen treten würden, aber man verbietet sie ihnen.
Aber du schaust schon noch, wer nach außen tritt bei dir im Unternehmen. Nee. Oder?
Wer Bock hat, geht raus. Gar nicht.
Du gehst aber davon aus, dass sich das System so gut selbst reguliert, dass du keine Leute als Repräsentanten hast, die dafür nicht geeignet sind. Muss man ja auch, ist ja nicht jedem gegeben.
Also zum einen geht man sehr gerne das Risiko ein, aber also keiner wird, der irgendwie jetzt 3 Monate bei uns ist, auf die Bühne gehen. Das heißt, das ist vielleicht, ja, jemand, der vielleicht ein Jahr da ist. Ja. Den muss man eher pushen, bis die Leute mal rausgehen. Und dann wollen sie aber auch nicht wieder weg, also wenn sie Lust haben an der Bühnenerfahrung. Aber das ist doch super. Dann kriegst du Feedback von deinen Kunden, die sagen, also haben wir noch nie bekommen, aber dann würden die im Zweifel sagen, hört mal zu, da quatscht einer von euch ganz schön viel Blödsinn. Das ist auch wegen, und das ist ja auch wiederum authentisch. Also es ist okay, wenn einer mal Blödsinn quatscht. Ich quatsch auch ganz viel Blödsinn.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Content. Ihr habt ja keinen Plan dazu, also keinen Blog oder Redaktionsplan gar. Bei unseren Kunden ist ja so, dass wir sehr detaillierte Pläne entwerfen. Zum Start der Zusammenarbeit meistens. Ist es so, dass wenn ich zum Beispiel morgens einen Impuls habe, was zu schreiben, dann sage ich Hallo? Oder irgendeiner will es ja koordinieren, die Website wahrscheinlich, und gebe dem Bescheid oder schreib einfach rein? Oder wie läuft sowas?
Schreib einfach rein. Also Blocke hat jetzt bei uns keine große Bedeutung. Und wenn da mal was geschrieben wird, ich bin über jeden froh, der im Blog was reinschreibt, dann soll er es halt machen. Aber auch zum Insta haben eigentlich alle Zugang, die es wollen. Ja. Und,
also Social können senden. Kann ich jederzeit,
ja,
senden.
Ja, kannst du machen.
Muss ich nur schauen, dass ich irgendwie nicht 60 poste in einer Minute gerade.
Nee, aber das Problem ist ja eher, dass sich Leute ja nicht trauen, es zu machen. Das ist ja nicht so, dass man, also das ist diese Angst, ist total bescheuert, weil das Problem ist ja nicht, dass alle posten wollen darin wie blöd, sondern das Problem ist immer, dass keiner sich traut. Und wenn du die Leute nicht dazu ermutigst, auch mal zu sagen, da poste doch mal, egal ob scheiße ist, dann kommt es auch nicht zustande und du musst ja erstmal in diesen Flow bringen. Und ja, die meisten verhindern eher, aber dabei brauchen wir mehr Leute, die irgendwie Lust haben zu senden.
Ja, zumal ihr auch visuell einiges zu bieten habt, für Instagram ideal.
Findest du, ich sehe gut aus?
Du siehst sehr gut aus, finde ich. Dankeschön. Wir haben beide Bärte. Seiner ist ein richtiger Hipster-Bart. Ich habe so ein 50-Plus-Bart dann. Ne? Ist okay,
ist okay.
Angemessen.
Ist okay, aber, das ist der Yuppie-Look.
Also haarige Angelegenheit gerade, kann man sagen. Nochmal, ihr in öffentlichen Auftritten gebt ihr euch, habe ich eingangs schon erwähnt, gerne schrill, Einhornkostüme, ein bisschen Berlin-Style.
Das ist out. Kostümiert. Einhornkostüm ist out. Vulva ist
oder
jetzt in
oder Hofner. Ne, du hast auf deinem LinkedIn-Profil, bist du auch irgendwie verkleidet?
Als Hofner.
Schamanenmäßig?
Nee, als Hofner.
Als Hofner. Ja. Als Hofner, könnt ihr jetzt, damit ihr euch das vorstellen könnt, weiß jeder. In den Filmen habt ihr auch mal Axel Hesse da gehabt, den Proll-Investor, der euch gefragt hat, ob ihr heute schon gefickt hättet.
Oh, stimmt, das war schon eine
Weile
her.
Das war eine sehr explizite Frage. War ein bisschen auch nicht ganz straight beantwortet.
Das war CEO, Condom CEO, die Serie,
genau,
die mega erfolgreich war.
Also Entertainment Views. Sieht man schon, Entertainment mal, Entertainment High Standard, Low Standard, alles drin. Gehört Entertainment bei euch so ein bisschen mit zum Geschäft? Also geht's gar nicht ohne bei euch? Ist das Verkörperung eurer Firmenkultur oder ist das dann letztendlich auch ein wichtiges Marketinginstrument einfach?
Ich glaube, zum einen wollen die Leute unterhalten werden. Das ist einfach, also wenn man ernste Botschaften hat und wir haben super ultra ernste Botschaften, wir sind eigentlich ein Sozialunternehmen, wenn du so willst. Das rüberzubringen funktioniert, glaube ich, nicht ohne Unterhaltung, weil wir wollen alle unterhalten werden. Wir wollen nicht irgendwie einen mahnenden Zeigefinger. Deswegen funktionieren ja ganz viele NGO-Kampagnen auch nicht, weil die immer mit dem mahnenden Zeigefinger kommen.
Ja.
Das heißt, wir sind ein Lifestyle-Unternehmen und haben ernste Themen, aber wir unterhalten die Leute. Aber das sind wirklich wir. Also wir haben richtig, ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. Ich habe viele Startups schon gegen die Wand gefahren, auch in Corporates gearbeitet, Beratungen gearbeitet. Ich habe einfach mega viel Spaß. Ich arbeite sehr wenig, aber für das, was ich arbeite, erziele ich relativ viel, glaube ich zumindest. Vielleicht verneint das der ein oder andere bei Einhorn. Aber
wie sind die Zahlen aktuell so?
Mega.
Mega ist ja ein weites Feld, ne?
Na, welche?
Jetzt meine ich insgesamt, Mischkonzern in Anführungsstrichen. Umsatz so?
Also dieses Jahr kommen wir locker so bei 5 Millionen raus. Und aber das Witzige ist, seitdem es egal ist, wie viel Umsatz wir machen. Also wir sind profitabel.
Genau, das ist ja die Frage. Von Beginn an oder ziemlich schnell, weil es war euer eigenes Geld. So lange Verluste konntet ihr euch ja gar nicht leisten, oder?
Nö, wir waren relativ schnell über den Cashflow profitabel. Nach anderthalb Jahren waren wir profitabel. Und Und danach, das war das Tolle bei uns, ich war sonst immer ein Getriebener von meinen Investoren, die dich dauernd irgendwie zwingen, neue Produkte, neue Länder, neue Leute einstellen und du hast natürlich Kohle, die du ausgeben musst. Aber es war bei Einhorn halt gar nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir unser bedingungsloses Grundeinkommen durch die Kondome, es läuft ganz gut, gute Marge, gute Brand, was machen wir jetzt? Und wir haben über ein Jahr lang an unserer eigenen Firmenphilosophie, an unserer eigenen Firma gearbeitet, an unserer Struktur und haben überhaupt nicht expandiert oder irgendwas gedacht. Und irgendwann kamen die Frauen und haben gesagt, wir müssen Periode anfacken, das machen wir jetzt. Und haben gesagt, okay, dann mach das bitte. Und dann tatsächlich die Frauen federführend das Thema geritten und den Umsatz mehr als verdoppelt. Und, aber es war nie geplant. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, das Spannende bei uns, dass man trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein kann, indem man nicht versucht, die ganze Zeit konsequent zu wachsen, zu pushen, sondern sich auch mal zurücklehnt, abwartet und wenn das richtige Thema mit der richtigen Ambition kommt, dann kann man auch investieren wieder.
Wieso eigentlich Neon als Partner? Weil es jetzt, man würde ja eher denken, du gehst dann eher so in Frauenmedien. Ja, weil Neon ist ja jetzt nicht so ein natürlicher, der erste Einfall, den man bei so einem Thema haben würde.
Ich glaube, es geht immer um Menschen. Also und zwar, glaube ich, egal welcher Verlag das ist, sondern welchen Menschen sitzt du gegenüber. Und das Neon-Team hatte zu dem Thema einfach die größte Leidenschaft am Laufen. Und die fanden das richtig, richtig cool, das Thema. Und wenn man dann da sitzt, und ich glaube, also ich war jetzt nicht da direkt dabei, aber ich glaube, unser Periodenteam, wir waren zum Beispiel auch mit dem Neon-Team auf der Demo zusammen und haben für Frauenrechte demonstriert. Und die waren einfach, glaube ich, vom Alter, vom Mindset, die haben das gefühlt. Und am Ende war es dann egal, welche Redaktion die angehören, aber die Menschen dahinter, die Frauen speziell bei dem Team, das hat einfach zwischen unseren Frauen da gefunkt. Und deswegen hat sich das ergeben. Es war aber nicht geplant. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Reichweiten verglichen, gesagt haben, ach, dann lieber doch mit denen. Darum ging es nicht, sonst war einfach aus dem Gefühl heraus.
Du bist privat liiert mit der Gründerin von Edition F, dem Frauenportal, nenne ich es mal. Da wäre das natürlich auch ein logischer Partner gewesen. Compliance-Gründe dagegen gesprochen oder habt ihr da auch kooperiert?
Nee, gar nicht. Also wir nehmen alle bei den Themen mit. Ich glaube, bei so einem Thema macht es gar keinen Sinn, jetzt irgendwie Exklusivitäten zu haben und so weiter, sondern wir haben alle mitgenommen. Und auch Edition F hat darüber berichtet und hat auch die Petition geteilt. Und wir waren auch nicht die Einzigen. Also es gab schon Jahre zuvor Bemühungen in dem Segment. Es waren zwei Hamburgerinnen, die die Change.org-Petition schon gestartet haben. Die Female Company ist mit einem Tamponbook rausgekommen. Mit Scholz & Friends haben die das, glaube ich, gemacht, wenn ich das überhaupt sagen darf. Ihr seid aber auch herzlich eingeladen. Also wir machen auch gern was mit Fischer Appelt.
Wir erwähnen die Konkurrenz gerne. Die Größe haben wir. Sowohl Business als auch vom Mindset.
Sehr schön. Aber wir machen gerne ein Penisbuch mit euch, wenn ihr wollt.
Ja, da müssen wir schauen. Dollar ist wichtig, ne? Pro bono oder wie hast du das vorgestellt?
Ja, sowieso. Weißt du, wir nehmen keine Geld in die Hand.
Wir machen dann nachher noch sprechen den Podcast, die Verhandlungen. Machen wir dann später weiter. Im Hinterzimmer, wie gesagt. Machen wir. In dem Fall, ich hatte es erwähnt, wir trafen uns in München. Zufällig, du kamst hattest einen Auftritt bei einem sympathischen Brauseproduzenten, möchte ich ihn nennen. Nicht Monster, hätte gut gepasst hier in die Reihe, aber der war es nicht. Hattest da vor Führungskräften gesprochen, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, dem ganzen Deutschland-Team.
Und ganzen Deutschland-Team, aber auch oft vor Führungskräften, glaube ich.
Genau,
ne?
Also die Vorstände waren alle da, aber es waren auch wirklich 500 Leute.
Warum buchen solche Firmen dich? Was reizt die? Philipp buchen Sie, glaube ich, auch, ne? Euch beide.
Ja, ja.
Was könnt ihr denen beibringen?
Ja, inzwischen nicht nur uns beide, sondern uns ganz wichtig, dass eben auch ganz viele Einhörner. Also wir haben jetzt, glaube ich, 5, 6 Speaker, die gebucht werden. Warum buchen die uns? Ich glaube, zum einen ist der ganze Speaker-Markt total übersättigt. Man hat alles schon gehört, das ist alles total boring. Es geht höher, schneller, weiter und irgendwelche Tipps und Tricks aus dem Marketing, Personal, sonst irgendwas. Es ist total langweilig. Ich glaube, deswegen war ich da auch als Hofnarr verkleidet. Die Leute.
Ach, das ist von. Gut.
Ja, also da bin ich als Hofnarr aufgetreten. Und wir nennen es die modernen Hofnarren, die wirklich den Konzern sagen können, es läuft ganz, ganz viel schief da draußen, auch in den Konzernen der Wirtschaft, deswegen ja Unfuck the Economy. Fridays for Future demonstriert ja nicht umsonst. Und deswegen, es läuft ganz viel schief, aber die Konzerne haben echt ein Problem damit, aufgrund ihrer Selbstüberschätzung, aufgrund der Marktsituation, die sie haben, tatsächlich auch Kritik anzuerkennen. Und die brauchen aber ganz viel Kritik. Die müssen sich ändern und die Mitarbeiter der Konzerne, die spüren das auch. Und oftmals werden wir natürlich nicht vom Vorstand direkt gewählt. Der hat eher Vorbehalte, uns zu wählen, weil der nicht will, dass wir irgendwelche komischen Gedanken und Flausen in den Kopf setzen. Wir werden dann eher sozusagen vom Mittelmanagement oder von Mitarbeitern dann gebucht oder vorgeschlagen, weil die Lust haben, mal endlich mal kritische Stimmen zu hören. Und wir machen das auf so eine sympathische Art und Weise, dass das einfach funktioniert.
Sind das so generelle Auftritte und Vorträge oder beschäftigt ihr euch auch mit deren Business und seziert die mal ein bisschen?
Ja, ja, schon.
Also, Spiegel vorhalten und
so. Ja, total. Also wir kennen ja zum Teil, das sind meistens sehr große Unternehmen, also es ist nicht, nicht sonderlich schwer, was rauszufinden. Aber wir sprechen auch meistens auch mal mit den Mitarbeitern oder haben schon längerfristig mit denen zu tun. Okay. Also keiner wird uns...
Also richtig Vorbereitung dann auch?
Ja, aber nicht so arbeitsmäßig. Okay. Also ich google da so ein bisschen oder Ecosia ein bisschen. Ja. Nicht wirklich. Ich telefoniere dann mit denen und vor allem, mir ist auch mal ganz wichtig, vor Ort wirklich die Mitarbeiter mit einzuziehen. Das sind immer die spannendsten Sachen. Wenn die Chefs dastehen und die kriegen schon wirklich Schweißattacken, was ich jetzt da alles bringen werde, weil ich meine Präsentation nie vorab schicke, auch wenn das jeder möchte. Und dann quatsche ich einfach mit den Mitarbeitern und mache so FAQ und so. Und da kommen sehr spannende Fragen raus. Und das macht mir am meisten Spaß. Also ich will gar nicht so viel selber reden.
Was war beste Erfahrung für dich? Bei welchem Unternehmen?
Die sind alle toll. Also ich war zum Beispiel letzte Woche war ich eingeladen von der Bürgschaftsbank. Die hatte so ein Jahrestreffen, wo sie alle Banker eingeladen hat, mit denen zusammenarbeiten. Also die Leute, die wir am liebsten mögen bei Einhorn, die saßen dann alle auf so einem Schiff, auf so einem Dampfer und dann sind wir in Gespräch gefahren. Und ich war wie so ein, ich hatte keine Präse, weil es alles draußen war und ich war wie so ein Touri-Guide oben und habe irgendwie 100 Bankern irgendwas über Unfuck the Economy erzählt. Und das war geil, weil es irgendwie alle außenrum haben das alle mitbekommen, also die ganzen Hipster, die da saßen und Bier getrunken haben. Und ich habe dann gefragt, wer hatte heute schon alle Sex? Und dann heben die alle die Hände, erst außen, dann innen. Und dann hat man so ein bisschen Spaß mit denen und erzählt ihn aber auch ganz klar, hält ihn den Spiegel vor, aber eben nicht nur anklagend. Ich glaube, das ist das Besondere. Das ist, natürlich gibt es ein paar, die denken, was für ein Idiot und was soll das Ganze und schon wieder Kritiker. Aber wir schaffen es halt trotzdem charmant zu machen. Und irgendwo wissen sie, ist ja auch was dran. Also unsere Welt bewegt sich ja auch. Und deswegen, ich mag die Herausforderung. Also ich mag so vor Bankern zu sprechen. Bestimmte Sachen sagen wir natürlich auch ab. Also wenn so krasse Pharmakonzerne, die uns überhaupt nicht liegen, anfragen würden, würden wir auch absagen. Ja. Aber generell mag ich die Herausforderung, wo jetzt nicht die Leute alle jubeln. Wir haben natürlich auch ganz viele Fan-Momente, wo alle irgendwie jubeln und uns deswegen einladen. Das ist schön. Aber die sind ja eh schon alle auf dem Trip. Sondern ich mag es lieber, wenn Leute mich wirklich anschauen.
Aus einer anderen Galaxie kommen.
Genau, und sozusagen. Denken, was ist denn jetzt los? Und weil da weiß ich, kann ich am meisten verändern, wenn ich die rüberkriege.
Also ist schon eine Mission, die ihr da so ein bisschen erfüllen wollt, oder? Deutsche Economy zu unfucken.
Nicht nur die deutsche. Krempeln. Ja, also aber weltweit.
Sagen wir erstmal, fangen wir mal deutschsprachigen Raum an.
Ja.
Oder habt ihr viele internationale Auftritte auch?
Nee, dadurch, dass wir auch ein bisschen, dass wir beide Kinder haben, ist ein bisschen beschränkt, aber das kommt. Also ich glaube, das ist der nächste Step tatsächlich, weil du kannst die Economy ja nicht nur Deutschland weit anfacken, du musst global denken. Deswegen, das kommt und ist sicherlich eine Mission, aber das ist wirklich der Friedensnobelpreis jetzt keine einfache Sache. Also da muss man schon ein bisschen Gas geben.
Wann rechnest du damit?
In 10 Jahren?
Nominieren kann ja so gut wie jeder, glaube ich.
Ja, selbst Trump wurde schon nominiert.
Könnte dich auch nominieren. Jetzt ist Thunberg natürlich harte Konkurrenz erstmal.
Nee, das gönnen wir auch.
Räumst du dann aus dem Weg.
Nee, das gönnen wir. Die muss das
unbedingt gewinnen. Gut, aber du versöhnst ja quasi Fridays for Future mit dem Spaßfaktor, kann man das sagen, dass ihr diese beiden bislang unvereinbaren Welten...
Die haben voll Spaß. Also muss man zur Demo kommen. Die haben mega Spaß. Die haben immer Musik da, die tanzen. Also ich war, als ich das erste Mal da war...
Ich fühle mich so alt dann. Warte, kannst du das nachvollziehen?
Nee, das sind ganz viele. Grandpas for Future gibt's auch. Da kann man sich anschließen.
Werde ich diesen Tipp befolgen. Ihr, liebe Leute, befolgt bitte den Aufruf des lieben Waldemar. Bewerbt euch. Dann haben wir nämlich irgendwann das Mega-Beratungsunternehmen Einhorn mit angehängten Franchise, wo die Kohle von selbst reinsprudelt. Und man sich nicht mehr groß mit Kondomen beschäftigen muss, auch wenn es Spaß bringt. Waldemar, ich danke vielmals für eine tolle Gesprächsrunde, hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Ja, und dann können wir es so machen, dass wir nach dem Friedensnobelpreis das erste Gespräch kriegen. Das wäre mir wichtig.
Das kann ich so nicht versprechen. Aber ihr seid auf jeden Fall Top 10 Warteliste.
Alles klar, super. Bis dann.
Tschüssi. Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.